für das, was Gott vor 30 Jahren bewirkt hat, dass die Mauer gefallen ist. Als Antwort auf Gebet von vielen Menschen in den Osten, auch von anderen Menschen, ganz vielen Menschen, als ich Kind war, ist die Mauer hochgekommen und Linda war hier mit ihrer Familie, wohnte in Deutschland in der Zeit. Das hat sie mit Angst erfüllt. Und Gott hat etwas Wunderbares getan. Ich finde es aber etwas interessant. Vielleicht benutze ich das Wort, dass viele Menschen in der jüngeren Generation merken nicht, warum das so wichtig ist. Und es gibt einen Grund dafür. Wenn du 30 Jahre alt bist oder jünger als 30 Jahre alt, dann warst du nicht dabei, hast du gar nichts gesehen, hast du nicht bemerkt, hat nicht die gleiche Wirkung auf dich. Aber als Dinge in der Vergangenheit geschehen sind, es gibt immer noch Dinge, worüber wir heute sprechen. Und die Frage ist, sprichst du mit deiner Familie darüber, wie großartig das alles war, was Gott bewirkt hat und wie es auch in dem Gebet vorgekommen ist. Manche von euch sitzen hier heute, weil die Mauer gefallen ist. Ich wünsche mir, dass die jüngere Generation, ich meine alle, die 30 Jahre alt sind und jünger, oder vielleicht 35 und jünger, dass sie auch so geprägt werden, wie wir, die noch älter als das sind. Aber dafür muss man verstehen. Und es fehlt Zusammenhang, das brauchen die jüngere Generation. Das braucht die Generation zu hören, zu verstehen. Zusammenhang hat ganz viel mit dem, was wir heute besprechen, in Lukas Kapitel 9, ab Vers 57, in Lukas Kapitel 9. Zusammenhang. Ich möchte, dass wir die Bedeutung dieser Bibelstelle kapieren. Wir können sie aber erst verstehen, richtig verstehen, wenn wir den Zusammenhang betrachten. So, jetzt möchte ich jetzt ein bisschen von dem Zusammenhang in diesem Kapitel sprechen. In Kapitel 9, Verse 23 und 24 wird von Jesus gesagt, was von einem Jünger gefordert wird. Und dann später in Vers 37 und folgenden, da werden von Jesus Dämonen hinausgetragen. In Verse 44 und 45, Entschuldige, Jesus erklärt, dass er sterben muss. Wie werden seine Jünger damit umgehen? Und dann in Verse 46 und bis 48. Jesus sagte, es sei denn, dass du wie ein Kind glaubst, kannst du das Himmelreich nicht sehen. Das Leben eines Jüngers fordert Opferbereitschaft. Damit ich in den Himmel komme, muss ich demütig sein. Oder werden. Und es gibt in dieser Welt einen Teufel. Und der ist mächtig. Und ich mache eine Schlussfolgerung daraus. Dass ich die Kraft Jesu brauche, damit ich als Junge Jesu lebe. Nur so wird das geschehen. Ich brauche seine Kraft, damit ich sein Jünger sein kann oder als Jünger lebe. Ab Vers 51 stoßen wir auf eine Wasserscheide in diesem Buch, in diesem Lukas-Evangelium. Und ich möchte das mal vorlesen, Vers 51 in Kapitel 9 von Lukas-Evangelium. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Manche Leute, sogar manche Prediger, sagen, der Hauptgrund, warum Jesus in diese Welt gekommen ist, ist, damit er für uns ein Vorbild sein kann. Und es gibt kein solches Vorbild wie Jesus Christus. Das ist wahr. Es gibt kein solches Vorbild wie Jesus Christus. Sogar sagen sie, als Jesus am Kreuz starb, die Hauptlektion davon ist, dass er als Vorbild für uns bleibt. Aber wenn das der Hauptgrund war, warum Jesus in diese Welt gekommen ist, dann hätte es kein Lukas 9, Vers 51 gegeben. Bereits in Kapitel 9, Vers 35 wurde Jesus verklärt und der Vater im Himmel sprach über ihn aus dem Himmel: Dies ist mein geliebter Sohn. Hört auf ihn. Eigentlich war das ganze Vorbild bereits da. Sogar der Vater hat es gesagt aus dem Himmel. Aber Lukas Kapitel 9 und Vers 51 deutet an, dass Jesus leiden und sterben muss. Und ab diesem Punkt, Lukas 9, Vers 51, schaut das ganze Evangelium auf das Leiden Jesu hin, auf seine Kreuzigung, sein Sterben für die Sünde dieser Welt. Nun, manche Gelehrten, gute Gelehrten, sagen, es war nur einmal, dass er nach dieser Bibelstelle nach Jerusalem gegangen ist. Und andere sagen, nee, noch zwei oder dreimal. Und ich tendiere in der Richtung. Ich erkläre es, warum. Wenn er ankommt bei dieser Angelegenheit, ist das das Laubhüttenfest. Und wir haben auch darüber gesprochen. Sukkot heißt es auf Hebräisch. Sukkot. Und das war in Mitte Oktober heuer. So, das heißt, Jahreszeit ist dieses passiert ungefähr, wir würden sagen, vor 2000 Jahren in Oktober. Er ist unterwegs, aber wie er es meint und wie er das versteht und wie auch sein Vater versteht, ist sein Weg jetzt zu seinem Kreuz hin. Und wenn wir bemerken, was hier geschrieben ist, dann verstehen wir, da kannst du das nicht übersehen. Jesus kommt nie wieder hier vorbei. Das könnte die Wahrheit für jemanden hier heute Morgen sein. Wir haben ganz viele Leute in diesem Gottesdienst. Die Tatsache ist, diese Wahrheit, dass Jesus nicht wieder vorbeikommt, das könnte die Wahrheit für jemanden hier sein. Das letzte Mal, dass er vorbeikommt. Die Welt denkt an Jesus, wenn sie überhaupt positiv über Jesus denken. Sie denken, ja, das ist vielleicht wie Kaufhof, wenn ich hineingehen möchte und etwas kaufen. Also irgendwann mal habe ich Lust darauf, auf Jesus. Irgendwann mal im Leben dann. Aber es ist nicht so. Jesus kommt. Aber irgendwann mal geht er auch. In dieser Bibelstelle, er kommt nicht wieder vorbei. Und vielleicht ist das der Fall für jemanden heute. Wenn ich alles zusammenfassen könnte von diesem, was ich heute sagen möchte, ist es in diesem Satz. Jesus möchte, dass du heute über ihn entscheidest. Heute. Nun, ich spreche nicht nur zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und sicher gibt es welche bei uns heute. Ich spreche auch zu Christen. Denn interessanterweise sind die Leute in dieser Bibelstelle, mindestens zwei davon, bereits Jünger Jesu. Ist interessant, oder? Heute, vielleicht gibt es die Gelegenheit nicht wieder. Gut, wir haben drei Menschen, wir entdecken drei Menschen in dieser Bibelstelle ab Vers 57, okay? Und es geht um Vers 57 für uns heute, Vers 57 bis 62, Nachfolge. Und du musst heute für Jesus entscheiden. Der erste Mensch, den wir entdecken, möchte ich nennen Herr Impulsiv. Energischer Mann. Es gibt eine Parallelstelle in Matthäus Kapitel 8 und Vers 19 bis 22. Da entdecken wir zwei Menschen, die das Gleiche sagen. Und Jesus, es ist haargenau für zwei Menschen, was wir hier in Lukas Kapitel 9 finden. Und der erste spricht. Aber schauen wir in Lukas Kapitel 9, Vers 57. Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen. Samariter vorbei. Als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und hier ist Matthäus Kapitel 8, Vers 19, Parallelstelle. Wir lernen ein bisschen mehr über diesen Mann. Und ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm, Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Ein Schriftgelehrter. Das war jemand, der ein Expert in der Bibel war, in der damaligen Zeit, unter den Juden. Ein Schriftgelehrter. Der war Bibelexpert. Und die Mehrheit von denen war nicht so geeignet wie dieser Mann. Ist faszinierend. Er nennt ihn Lehrer, auf Hebräisch Rabbi. Und das heißt, er wollte ihn ehren. Er selber war sehr guter Bibelkenner, aber hat gemeint, dieser Mann, der versteht die Bibel, er versteht Gott so viel besser als ich, trotz ganzes Studiums. Das war wie jemand, der seinen Doktortitel hatte. Und er meint, dieser Mann, der versteht so viel mehr als ich, versteht Gott besser als ich. Ich folge dir nach, wohin du auch gehst, Herr Jesus. Und wie gesagt, die Mehrheit von den Schriftgelehrten damals, das käme überhaupt nicht im Sinne, sie waren Feinde Jesu. Und es muss sein, dass es diese Schriftgelehrte das sagte, dass alle, die umherum waren, das war für sie fast atemraubend, einer von den Schriftgelehrten sagt, ich will der junge Jesus sein, egal wo du hingehst, Jesus Christus, ich gehe mit. Großartig. Und sein Vorschlag war unbegrenzt. Auch immer, wo du hingehst. Der Mann war eifrig, auch wenn er nicht ganz verstanden hat, was er mit diesem Satz gemeint hat oder was involviert war. Er war eifrig, energisch. Naja, war nicht Petrus genauso impulsiv? Er sagte, und jetzt machen wir es. Und öfters daneben. Er war auch impulsiv. Schau, was Gott mit Petrus gemacht hatte. Und jetzt haben wir auch so eine. Wir wollen die Antwort, die Jesus gegeben hat, Jesus, bemerken. Er gibt ihm statt ein Hallo Freund, komm mit, wow, das ist klasse. Okay, ich weiß, wie ich bin. Genauso hätte ich reagiert. Komm mal mit, Freund. Aber Jesus, der versteht Menschen so gut, er hat gesagt, wo auch immer du hingehst, komm ich mit. Und hier ist, was Jesus sagt, in Vers 28. Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Dies ist nicht zu erklären, dass Jesus ein Obdachloser war. Manchmal schon, er war unterwegs und sie haben unter den Sternen, er und sein Jungen, geschlafen. Ich meine, die Leute, die auf eine Wanderung gehen, sie tun es manchmal auch. Aber wenn wir die Evangelien lesen, dann merken wir, Jesus war sehr oft in Häusern und er wurde beherbergt. Über Nacht war er bei dieser Familie, bei jener Familie. So, das war nicht das Problem, dass er immer unter den Sternen schlafen musste, sondern dass er kein Verbleib hatte, kein permanentes Verbleib. Er hatte keine Adresse. Er hat kein Hauptquartier. Denkt es mal darüber nach. Kein Domizil. Und es gab auch einen Grund dafür. Man muss es nur durchdenken. Wer war er? Er war der Messias. Er war der Sohn Gottes, aber auch der Sohn Davids. Und das heißt, das richtige Ort für Jesus Christus war der Thron Davids, was in der Zeit nicht aufgerichtet war. Dort gehörte er. Und deswegen finden wir keinen Platz für ihn. Das spricht über die Menschen damals, selbstverständlich. Die Römer, die herrschten, hätten keinen Platz für so einen jüdischen Messias auf seinen Thron. Auf keinen Fall. Aber auch die Leitung von den Juden. Sie waren nicht offen dafür, dass wir etwas unternehmen, dass wir unsere Herzen in Ordnung bringen und dass er unter uns richtig, nicht nur im Körper, sondern auch im Geist herrscht. Dafür waren sie auch nicht bereit. Und so hat er keinen Verbleib. Aber ich denke, wir sollen das weiter betrachten. Was bedeutet das, Jesus nachzufolgen? Das ist alles zusammen in diesem einen Satz, dass die wilden Tiere irgendwo haben, wo sie übernachten können, aber ich nicht. Kommst du wirklich mit mir? Möchtest du das wirklich machen? In Johannes Kapitel 5, Vers 18 lesen wir, Judäa lehnte Jesus ab. Deutlich. In Matthäus Kapitel 8 und Vers 34 lesen wir, dass die Menschen von Gadara ihn gebeten haben, nachdem er einen Menschen von Dämonen befreit hat und es kehrte endlich Ruhe ein in diese Gegend, sie haben ihn gebeten, das Gebiet zu verlassen. Du bist für uns zu viel, Jesus. In Johannes Kapitel 6 und Vers 66 lesen wir, dass viele seine Jünger sogar Schluss gemacht haben mit Jesus. In Lukas Kapitel 9 und in die Verse vorher, ab Vers 51, die Samariter wollten ihn auch nicht haben. In Lukas Kapitel 23 und Vers 21, als er hinein zu dieser Stadt, seine Stadt, kam und diente und lehrte, Jerusalem wollte ihn nicht haben. In Matthäus Kapitel 27 und Vers 23 lesen wir, dass die Menschen gemeint haben, die Erde kann ihn nicht tolerieren. Und in Matthäus Kapitel 27, Vers 46, das, was wirklich erschütternd ist, Himmel hat Jesus den Rücken gekehrt. Wenn wir das alles verstehen, in diesem einen Satz ist viel, ganz viel drin. Wenn man weiter fragen möchte. Und das ist, was das bedeutet. Wenn du Jesus nachfolgst, du kriegst auch die Ablehnung, die er bekommen hat. Vielleicht nicht jeden Tag und vielleicht nicht in dem ersten Jahr, aber nach und nach wirst du das auch erleben. Jesus wollte, dass diese Schriftgelehrte mit gutem Herzen, das ist meine Überzeugung, er ist wirklich ernsthaft gemeint. Er wollte, dass er versteht, was das heißt. Ich folge dir nach, wo auch hin du immer gehst. Und er spricht zu uns. Es ist nicht anders. Das gehört dazu, wenn du Jesus nachfolgen möchtest. Du wirst auf Ablehnung stößen. Wegen deines Glaubens. Öfters kommen Menschen zu unserem Gottesdienst. Und es war auch so in Erlangen. Es war auch so, wo ich auch immer Pastor war. Und du denkst, ja, sie sind ein paar Mal gekommen, sie sind sehr interessiert und du denkst, sie bleiben. Und man hat Gespräche mit denen und auf einmal sind sie nicht mehr da. Und wir fragen, warum sind sie nicht mehr gekommen, warum sind sie weggegangen? Und manchmal denken Leute, sie haben es nicht verstanden, sie haben wirklich nicht verstanden. Wir haben nicht die Gelegenheit gehabt, denen wirklich den Weg, den wir gehen oder wie die Gemeinde funktioniert oder Jesus wirklich zu erklären. Aber ich denke, öfters ist es der Fall, sie haben es haargenau verstanden. Sie gehen weg, weil sie wissen, wenn ich bleibe, bleibe ich mit diesen Menschen, die mit Jesus gehen. Und sie glauben wirklich, dass Jesus der einzige Weg zum Himmel ist. Sie glauben das wirklich. Sie glauben wirklich, dass diese Bibel Gottes Wort ist und immer noch Maßstab für das Leben heute ist. Und vielen anderen Dingen. Und sie merken das und sagen, nein, nein, das ist nicht wirklich für mich. Wenn ich so etwas sage, kommen so viele Geschichten in meinem Kopf, wo ich sehr gerne die Menschen in der Gemeinde gehabt hätte. Aber sie sind nicht geblieben. Und es war öfters der Fall. Sie wollten den Weg mit uns, mit Jesus, nicht gehen. Aber ich möchte auch etwas sagen, ich möchte etwas hinzufügen. Ich bin nicht fertig bei diesem Punkt. Manche Leute glauben, ich bleibe neutral. Ich bin nicht so für Jesus entschieden, ich bin nicht so bereit, mit ihm zu gehen, aber ich bin nicht so gegen ihn. möchte eher neutral bleiben. Es gibt sehr früh in der Bibel eine Geschichte über so einen Menschen und er hieß Lot. Er war der Neffe von Abraham, von dem Patriarch Abraham. Und sie haben den Weg geteilt, damit es mehr Platz für sie gäbe. Und Lot ist immer weiter Richtung Sodom umgezogen, bis er in Sodom wohnte und er gehörte dann zum Stadtrat praktisch. Praktisch, okay, das ist Jeff Brown Übersetzung, okay. Und er hatte zwei Schwiegersöhne und als die Engel gekommen sind, ja, wir kennen die Geschichte, da wollten die Männer von der Stadt auf diese zwei Engel und sie wollten denen missbrauchen, sexuell missbrauchen, das hatten sie vor. Das war so eine verdorbene Stadt. Und er lebte in dieser Stadt, der Lot. Und er hatte zwei Schwiegersöhne, Ehe noch nicht vollzogen, aber sie hießen dann Schwiegersöhne. Und er ist zu denen gegangen und er hat versucht, sie zu überzeugen, komm mit, diese Stadt wird zerstört werden. Aber sie lachten ihn aus. Und am nächsten Tag kam Feuer und Schwefel auf Himmel, von Himmel her und hat diese Stadt zerstört. Die zwei Schwiegersöhne Lots mitsamt. Sie waren nicht dabei, als die bösen Menschen von Sodom auf die Tür drängten und die Engel missbrauchen wollten. Sie waren nicht dabei. Aber sie wurden genau mit diesen Männern zerstört. Neutral kannst du nicht bleiben. Entweder entscheidest du für Jesus und Gott oder du entscheidest, einen anderen Weg zu gehen und das ist mit der Welt. Du musst, meinte er, heute über mich entscheiden. Aber verstehe, was das heißt. Dann entdecken wir einen zweiten Mensch. Und dieser zweite Mensch, ich bin so glücklich, dass alles funktioniert heute. Das ganze Ding da. Du brauchst nicht mit mir Amen sagen. Okay, das war etwas Unwichtiges. Okay. Der zweite Mensch, der heißt Herr Zurückhaltend. Herr Zurückhaltend. In Vers 59, er sprach aber zu einem anderen, folge mir nach. Und jetzt ist Jesus nicht denen, der sagt, ich folge dir nach. Er hat zu ihnen gesagt, folge mir nach. Und wir lesen, gut, Herr Zurückhaltend, und ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mich vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Und er sagt das Gleiche hier, als er ihm ansprach, folge mir nach, zwar jetzt, lass mich, mein Vater, begraben. Er war bereits Jünger Jesu. Okay? Dieser Mann hat sich für Jünger Jesu erklärt und er war mit Jesus normalerweise. Und er sagt, folge mir nach, wo ich jetzt hingehe. Und der Mann sagt ihm, erlaube mich zuerst, meinen Vater zu begraben. Und du denkst, okay, krank, wir müssen hin, selbstverständlich, du hast eine Verantwortung. Und du gehst hin. Ich möchte etwas Interessantes euch erzählen. Es gab ein Mann, der Gelehrter war für das Alte Testament, und er war auf einer Reise vor über 100 Jahren in Palästina. George Adam Smith hieß der, hat viele Bücher geschrieben, aber eins über seine Zeit dort in Palästina. Und er sagte, er wollte an einem Tag eine Reise auf einem Pfad machen oder Weg machen, wo nur die wenigsten gegangen sind oder gefahren sind. Und er hatte einen Freund, der für ihn Leiter war in dieser ganzen Zeit. Und er fragte ihn, ob er ihn auf diesen so unerfahrenen Weg führen wollte. Und der Mann schaute ihm an und dann nickte er zu einem alten Mann. Und dann sagte er, erlaube mir zuerst, meinen Vater zu begraben. Er war nicht bereit zu sterben, der Mann. Und das heißt, er hat gemeint, auf dem Weg auf keinen Fall. So, das ist, nehme ich an, wahrscheinlich genau die Bedeutung, die wir hier in dieser Bibelstelle finden, was der Mann gemeint hat. Jesus, ich glaube an dich, aber du meinst jetzt nach Jerusalem und ich weiß, dass es nicht gut sein wird und ich gehe nicht mit. Ich bin so froh, dass das Einzige, das Jesus zu uns gesagt hat, war, folge mir nach. Er hat nicht gesagt, dass wir für die Sünde sterben müssen, dass wir den Satan besiegen müssen oder dass wir ein Treppenhaus bis Himmel hin bauen müssen. Er hat nur gesagt, folge mir nach. Und dieser Mann sagte diesmal nicht. Junge Jesu. Und das ist so bei vielen von uns, dass Gott uns anspricht und sagt, jetzt ist dieses dran, was das immer auch heißt. Jetzt ist dieses dran und wir meinen, nee, diesmal nicht. Nein, in der Richtung nicht. Ich muss Sachen überdenken. Und ich schätze, fast jeder hier in diesem Raum, der Jesus Christus kennt, hat das einmal erfahren oder aus Erfahrung gehabt. Gott hat dich angesprochen und du wusstest, es ist Zeit für mich, dass ich das mache. Und du meintest, aber nicht jetzt. Nicht jetzt, Jesus. Das ist ein bisschen zu viel momentan. Und was ist die Antwort von Jesus zu diesem Mann? Von dieser Bitte erlaube mir zuvor, meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Ich habe eine Aufgabe für dich, dass du Prediger sein wirst. Wow. Hat bereits entschieden, Jesus. Du sollst nicht nur in der Küche arbeiten und solchen Dingen. Du sollst predigen. Du sollst ein von meinen Prediger sein. Lass die Toten ihre Toten begraben. Was er meint hier, ich bin überzeugt, er meinte, es gibt Dinge, die Menschen, die geistlich tot sind, tun können. Und jeder, der Jesus Christus kennt, der versteht das. Bevor du zum Glauben gekommen bist, warst du geistlich tot. Nachdem du zum Glauben gekommen bist, bist du geistlich lebendig geworden. Und du verstehst das, du weißt. Wiedergeboren. Und wenn du Jesus Christus kennst, wenn du wiedergeboren bist, dann gibt es Dinge, die du tun kannst, die die Ungläubigen nicht tun können. Sie können einen Menschen begraben. Und ich bin sicher, dass Jesus nicht gemeint hat, Finger weg von einer Beerdigung. Das hat er nicht gemeint. Aber jetzt war die Zeit für diesen Mann, hinzugehen und zu predigen. Ein Segen, den ich gehabt habe, als ich junger Prediger in USA war, war, einen Mann kennenlernen zu können, der so 80 Jahre alt war. Und er hat so viel Erfahrung gehabt, starker Mann, wirklich starker Mann. Er war von Beruf Bauunternehmer. Und dann hat der Herr ihn zum Predigendienst berufen. Er hat so viel für den Herrn getan, so viele Gemeinden gerettet praktisch. Er kam und da waren so eine Handvoll von Menschen da, alles marode. Und bevor er ging, waren mindestens 200 Menschen da. Und alle Gebäude waren erste Klasse. Und er sagte, als seine Großmutter am Sterben war, war er am Sterbebett. Und er sagte, Großmutter, ich bin in einem Zwiespalt. Ich weiß nicht, was ich tun soll, weil ich predigen muss. Ich muss das Evangelium predigen. Ich habe einen Termin. Ich wurde gebeten, zu kommen und das zu tun. Aber Großmutter, ich möchte dich nicht verlassen. Ich denke, ich soll hier bleiben. Und sie antwortete ihm, Russ, wenn Gott dich berufen hat, das Evangelium zu predigen, geh und predige das Evangelium. Ich werde sowieso sterben. Und ich bin in Gottes Händen. Anderen können mich begleiten. Aber nur du kannst das Evangelium predigen. Und das ist, wie Jesus spricht hier. Predige das Evangelium. Das ist etwas, das Menschen, die die Bibel glauben, verstehen heute. Es gibt Kirchen, die sagen, wir sollten nicht mehr evangelisieren. Stell dir vor. Es gibt sogar Menschen, die sich Evangelikale nennen, die sagen, wir sollen nicht mehr predigen. Nur leben, nicht mehr predigen. Jesus sagte, es gibt Dinge, die nur du tun kannst. Predige das Evangelium. Heute musst du entscheiden. Gut, dann gibt es einen dritten Mann, und den finden wir nicht in Matthäus Evangelium. Und diesen Mann möchte ich nennen Herr Zwiespalt. Wieder ein junger Jesu. Und wir lesen in Vers 61. Es sprach aber auch ein anderer, ich will dir nachfolgen, Herr, zuvor aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Haus sind. Jesus ist unterwegs nach Jerusalem. Herr, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte mitgehen. Ich weiß, was das heißt, was das von mir fordern könnte, aber erlaube mir, zuerst zurückzugehen und Abschied zu nehmen. Verständlich, oder? Ich finde das, wenn man das so liest, das ist bescheiden. Hat nicht der große Prophet Elisa zu Elia die gleichen Worte gesagt und er wurde erlaubt? Vielleicht dachte er daran. Und Jesus gibt eine Antwort, die wir nicht erwarten würde. Er sagte, komm jetzt mit. In Lukas Kapitel 6, vielleicht kannst du mit mir schauen. Lukas Kapitel 6 und Vers 8. Wir fangen mit Vers 7 an. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber lauerten darauf, ob er am Sabbat heilen würde, damit sie eine Beschuldigung gegen ihn fänden. Er, Jesus, aber wusste ihre Überlegungen. Er kannte ihre Gedanken. Wenn du und ich Menschen anschauen, wir schauen äußerlich an, besser geht's nicht. Wir hören von denen. Und immer wieder sprechen Menschen aus ihrem Herzen und dann wissen wir noch viel mehr. Aber Jesus, er könnte bis ins Herzen hineinschauen, jedes Mal. Und er wusste, was im Herzen von diesem Mann war. Ich nehme an, er war zwiespältig. Er wusste, Jesus, dass es gefährlich sein wird, wenn er nach Hause geht. Er hatte falsche Prioritäten. Er wollte Beliebige zuerst tun, danach das Wichtigste. Und wir sagen heute, ich will dir dienen, Jesus, aber ich möchte das tun, Jesus, aber ich werde mich ändern, Jesus, aber. Es gibt andere Dinge, die wichtiger sind und ich muss sie zuerst erledigen. Ich weiß nicht, wie viele Dinge oder wie viel Mal ich das überlegt habe, als der Herr mich berufen hat, nach Deutschland zu kommen, meine eigenen Prioritäten zuerst durchzuführen. Und ich bin dankbar, dass Gott das für mich schwer gemacht hat, damit ich ihm folgen könnte. Und was sagt Jesus hier? Jesus sprach zu ihm, Vers 62, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Das ist aber stark, oder? Nicht mal tauglich für das Reich Gottes, wenn er zurückschaut. Junge Prediger, das ist immer so ein Ding. Junge Prediger, was sie alles lernen müssen. Entschuldige, Christian. Was sie alles lernen müssen, okay. Und ich war so in seinem Alter, als ich zum ersten Mal Pastor war in einer Gemeinde in den USA. Und ich war ein Stadtmensch, bin immer noch Stadtmensch und ich war in einem ländlichen Gebiet. Und sie haben mehrmals über mich lachen müssen. Aber einer hat mir erzählt von einem anderen Prediger, der etwas erlebt hat, das ich nie erlebt habe. Gut, ob es heute oder in der Vergangenheit, diese Wahrheit ist immer noch Wahrheit. Wenn du ein Furche pflügen möchtest, und zwar gerade, dann musst du geradeaus schauen. Und typischerweise, wenn du zum ersten Mal auf einen Traktor steigst, ich weiß nicht, wie viele Bauernkinder wir hier haben unter uns, aber wenn ja, dann weißt du, was ich meine. Du sitzt auf einem Traktor, okay? Wenn du da hinten schaust, dann ist alles Mögliche schlecht, okay? Bei dem, was du magst, okay? Du hast nichts Gerades, okay? Sondern es geht so, okay? Deine Furche. Und dieser junge Pastor, die Gemeinde hat gemeint, du musst es lernen. Du bist im ländlichen Gebiet, du musst lernen, wie es ist, wenn du auf einem Traktor sitzt und arbeitest und so. Und er fuhr und er schaute zurück und er fuhr und er schaute zurück und es und dann sagte er, oh weia, es ist krumm und ich kann es nicht gerade machen. Der Bauer kam zu ihm hin, das hat er erwartet, jeder tut so etwas und er hat ihm erklärt, geradeaus schauen, okay, dann wird alles gut, geradeaus schauen, okay. Andere Richtung jetzt. Der Bauer hat ihm wieder Platz gegeben, Traktor und Pflug und er fährt und es geht gut, geradeaus geht's gut. Ich kann ein bisschen mehr Gas geben. Es geht gut. Es geht gut. Bis er zu der Ende von dem Feld gekommen ist und er merkte, oh, jetzt muss ich umdrehen und zwar schnell. Und er ist schnell umgedreht, hat vergessen, dass er einen Pflug da hinten hat mit so viel, so 2 oder 3 oder 4 drauf. Und dort in den USA, da haben sie Zäune zwischen den Bauern. Ja, okay. Und sie sind aus Metallgitter, okay. Und der Traktor, der hat es gut geschafft, aber der Pflug kam hinter ihm wie ein Sichel und er hat 10 oder 15 Meter Zaune mitgezogen. Und dann machte er Halt, Maschine aus und er schaute voller Angst auf den Bauern hin. Und er kam auf ihn zu, ist immer näher gekommen. Und er lachte. Er dachte, Mann. Er lachte. Der Mann kam und er lachte. Und bis dahin war er auf dem Boden stehend. Und er sagte, nun, das war richtig doof von mir. Und es tut mir sehr leid, aber ich bin so glücklich, dass du das nicht so zu Herzen nimmst und du lachst über das, was ich zu deinem Zaun gemacht habe. Und er lachte weiter und er sagte, war nicht mein Zaun, gehört zu meinem Nachbar. Zurück zu dem Prinzip, geradeaus. Okay? Geradeaus. Wenn du eine Furche machst, geradeaus. Du musst geradeaus schauen. Wenn du Jesus nachfolgst und ich, da sind so viele Dinge, die nach uns schreien. Geradeaus, zu Jesus, auf Jesus hin, geradeaus. Und er meint heute in diese Richtung. So viele Leute denken, was werden meine Freunde über mich denken, wenn ich Jesus nachfolge? Was werden die Leute sagen, wenn ich mich taufen lasse? Was werden meine Kumpels denken, wenn ich offen über Jesus spreche? Was wird mit meiner Position? Was wird mit meinem Ansehen? Was wird mit meinem Konto? Und Jesus sagte, heute entscheide. Heute. Vielleicht ist dein Leben sehr ich-bezogen, auch als Christ. Vielleicht hast du Bitterkeit in deinem Leben und hältst an dieser Bitterkeit fest. Vielleicht hast du eine schlechte Gewohnheit oder zwei. Du bist nicht bereit, das aufzugeben. Vielleicht hörst du auch Versuchungen. Die Stimme Jesu Christi ruft. Heute, folge mir nach. Es gab einen Mann in Schottland, weit in der Vergangenheit, sammelte Vogeleier für das Essen, für seine Familie. Er musste aber runter bei einem Hang runterkommen, um diese Nester und die Vogeleier zu finden. Und das wurde für ihn mit einem Seil gemacht, jemand half ihm mit diesem Seil. Und er schaffte es herunter und er fing an, die Vogeleier zu sammeln. Und auf einmal, abwesend im Gedanken, hatte er den Seil losgelassen. Und der Seil schwung Richtung See auswärts. Vor ihm ein Hang. Weit unter ihm, 100 Meter oder mehr, nur Meere. Und er wusste, wenn der Seil zurückschenkte, habe ich nur eine Chance, das zu fassen und hochzukommen. Es gibt manche Dinge im Leben, die so sind. Jetzt ist die Gelegenheit, Jesus macht sich auf den Weg und er sagt zu dir, komm mit. Und vielleicht für jemanden heute ist das das letzte Mal, dass er spricht. Folge mir nach. Wir beten.